Unser Anspruch war es von Anfang an und ist es nach wie vor, zu zeigen, dass Wohnen gerade in der Stadt nicht anonym sein muss. Ziel ist es, da in einer Gemeinschaft zu leben, nicht allein zu sein, gleichzeitig aber trotzdem Privatheit entsprechend zu wahren.
Nicht allein sein wollen, was Menschen gegen ihre gesellschaftliche Vereinzelung unternehmen.
Ich finde, man fühlt sich als Selbstständiger, vor allem am Anfang als kleines Unternehmen, bist du eine Nussschale im Ozean. Du bist ein kleines Boot, ganz alleine. Und wenn du jemand anderen triffst, der auf einem kleinen Boot daher schwimmt, sieht man so, binden wir unsere Boote vielleicht zusammen.
Eine Sendung von Georg Pöchacker.
Hallo, ich bin die Johanna. Und wie geht's Ihnen heute?
So beginnen die Gespräche beim Plaudernetz, einer Initiative der Caritas Wien. Wer das Bedürfnis hat, mit jemandem zu reden, egal worüber, kann täglich zwischen 10 und 22 Uhr anrufen. Johanna ist eine der 4000 Freiwilligen, die den Hörer abheben. Anonymität ist eine der wichtigsten Regeln und schützt sowohl die Anrufenden als auch die Freiwilligen vor persönlichen Übergriffen. Die Plauderpartnerinnen werden daher nur bei ihrem Vornamen angesprochen.
Ich telefoniere, muss ich sagen, eher lieber mit Männern, witzigerweise. Das ist meist lustiger. Frauen jammern viel mehr. Und das ist manchmal ein bisschen mühevoll zum Zuhören. Ich verstehe es ja, ich bin ja auch eine, aber mit Männern ist es lustiger einfach. Und mit Männern kann man sogar noch flirten, das ist irgendwie ganz witzig. Das tue ich jetzt im Allgemeinen nicht mehr, in meinem Alter ist das ein bisschen vorbei. Aber da ist das noch möglich und das macht einfach Spaß.
Das Datum ihres ersten Telefongesprächs weiß Johanna noch genau. Der 17. Jänner 2023. 700 Gespräche führte sie seither, mehr als 380 Stunden. 90 Minuten habe ihr längstes Telefonat gedauert.
Junge Männer rufen auch manchmal an. Und da hatte ich einen Anrufer, der hat gesagt, er hat eine Sozialphobie. Also er kann nicht unter Menschen gehen. Und er kann auch erst im Plaudernetz anrufen, wenn er mindestens 2 Bier getrunken hat. Dann ist er mutig genug oder so. Und irgendwie, was genau das Gespräch war, weiß ich jetzt nicht mehr. Es war aber sehr lustig und wir haben viel gelacht. Und dann am Schluss hat er gesagt, weißt du, Johanna, ich liebe dich einfach. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals mit einer Frau so gut unterhalten hätte. Ich habe mir zwar gedacht, na, wenn der wüsste, dass ich seine Omi sein könnte, wäre es vielleicht ein bisschen anders, aber es war trotzdem lustig.
Johanna ist 73 Jahre alt. Die Pensionistin unterrichtete Französisch, Psychologie und Philosophie. Bis zu 7 Stunden täglich habe sie in ihrem Beruf gesprochen. Das habe ihr in der Pension gefehlt.
Und ich wollte einfach für die Gesellschaft noch was tun und nicht nur meine nicht schlechte Pension einstreichen und eigentlich nicht mehr aktiv am sozialen Leben teilnehmen. Und so hat sich das ganz gut geschickt, dass ich eben das Gefühl habe, ich tue noch was, was sinnvoll ist.
Über eine App auf ihrem Smartphone kann sich Johanna einwählen und von zu Hause telefonieren. Wann und zu welchen Zeiten entscheidet sie selbst. Die Gespräche beim Plaudernetz drehen sich um Gott und die Welt, um das Wetter oder welche Nachspeisen gerade im Supermarkt angeboten werden. Eine Notfallhotline ist das Plaudernetz nicht. Bei akuten Krisen verweisen die Plauderpartnerinnen an andere Stellen wie die Telefonseelsorge.
Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die Einsamkeit auch eine große Rolle spielt. Also vor allem Frauen, wenn anrufen, die sind meistens sehr einsam und sagen dann, naja, ich habe ja eh das Plaudernetz. Also ich glaube, die rufen dann mehrere Male am Tag an.
Ich glaube, das Ziel für jeden Anrufer, jede Anruferin ist, dass sie oder er das Gefühl bekommt, dass es jemanden gibt, der zuhört, der da ist, sodass die Person für, sei es eine halbe Stunde oder eine Stunde, aus vielleicht einem einsamen Alltag herausgeholt wird.
Etwa 15.000 Gespräche stellen die Plauderpartnerinnen pro Jahr durch. 1.000 bis 1.500 pro Monat, erzählt Flora Gall, die Projektleiterin des Plaudernetzes.
Idealerweise ist es so, dass die Person, die dann gesprochen hat mit jemandem im Plaudernetz, diesen Zusammenhalt mehr spürt und dann idealerweise sich auch im Leben außerhalb des Plaudernetzes versucht, neue Beziehungen aufzubauen. Gesamtgesellschaftlich als Projekt ist es uns ein Anliegen, dass die Einsamkeit enttabuisiert wird. Jeder fühlt sich in bestimmten Momenten seines Lebens einsam und es ist ganz normal. Nur sobald die Einsamkeit dann wirklich überhand nimmt, hat sie ganz schwere gesundheitliche Folgen, also sei es psychisch als auch körperlich. Und wir wollen als Projekt einen kleinen Beitrag dafür leisten, dass die Einsamkeit in der Gesellschaft reduziert wird.
Die Caritas startete das Plaudernetz während der Corona-Pandemie. Anders als erwartet sind die Anruferzahlen seither nicht gesunken, sondern gestiegen, sagt Flora Gall. Seit Juni 2025 gibt es auch in Deutschland ein Plaudernetz, organisiert von den Maltesern nach österreichischem Vorbild.
Wir müssen natürlich schauen, dass die Leute, die einsam sind, auch von dem Angebot erfahren. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo sind denn die Menschen, die sonst wenige Anknüpfungspunkte zur Gesellschaft haben. Sie gehen oft zum Arzt, sie müssen in die Apotheke gehen, vielleicht in den Supermarkt, sie schauen fern, sie lesen bestimmte Zeitungen und sie hören Radio. Und dort versuchen wir gezielt das Plaudernetz vorzustellen. Einerseits eben für die Menschen, die jemanden zum Reden brauchen, aber andererseits auch, um Freiwillige zu erreichen, die dann die Gespräche annehmen können.
Für Plauderpartnerin Johanna ist das Telefonieren von zu Hause eine ideale Möglichkeit, um mit Leuten aus unterschiedlichen sozialen Schichten ins Gespräch zu kommen, zumal sie nicht mehr ganz mobil ist. Da war zum Beispiel der Fernfahrer, der sie spaßeshalber auf eine Spritztour mit seinem LKW einladen wollte, oder eine Stammanruferin, zu der sie trotz Anonymität ein freundschaftliches Verhältnis empfinde.
Vor kurzem hatte ich eben einen, der eigentlich auch so irgendwelche Schwierigkeiten hat, psychischer Art. Und irgendwie sind wir dann draufgekommen, dass er sich für Mode wahnsinnig interessiert, was ja bei einem Mann eher ungewöhnlich ist. Aber mir macht das auch Spaß und das Gespräch war wirklich lustig und er hat dann sicher für eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht seine Krankheiten vergessen. Und das ist ja eigentlich auch ein Erfolg, finde ich.
Jetzt sage ich nur eins, ja. Die war so deppert die ganze Zeit, gell? Die hat morgen Geburtstag, nur zur Info. Die hat morgen Geburtstag, also sagen wir dann mal ganz kurz. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you.
Dienstag 13.30 Uhr im Café Treff im 5. Wiener Gemeindebezirk. Auf einem Flachbildfernseher in einer Ecke laufen Musikvideos. Eine Dame hat sich gerade verabschiedet. Die übrigen drei aus der Runde sind die einzigen Gäste im Lokal.
Ich bin Eva Reiter. Ich wohne auch in diesem Haus, schon fast 2 Jahre. Und das Kulturcafé ist halt auch mein Heimcafé. Ja, jeden zweiten Tag bin ich irgendwann einmal hier. Mache ich mit meinen Freunden und dann machen wir halt gemeinsames Treffen immer.
Sie geht gerne unter Leute, sagt Sabine Reiter. Meistens seien es 4 bis 6 Personen, die sich hier regelmäßig treffen. Neue Bekanntschaften ergeben sich selten, außer bei Musikveranstaltungen, die ein paar Mal im Jahr hier stattfinden. Dann ist das Lokal gut gefüllt.
Wir haben ganz verschiedene Themen, mal so, mal so. Ich war mein halbes Leben, gut 30 Jahre Pflegeassistentin im Spital und ab Oktober bin ich in Pension gegangen. Nachdem wir halt öfters da sind, wir kennen halt auch viele Leute hier im 5. Und das ist halt dann nett, wenn man sie eben dann trifft.
Ich bin ein normaler Typ, der was auch ab und zu herkommt. Ja, auch nicht mehr daheim, aber meine Vorgängerin, die wohnt da. Deswegen weiß man, die ist immer da. Und das andere Könnerin ist leiwand, der Chef ist leiwand, die Leute sind leiwand. Und die wollen nicht da sein, die kommen irgendwann oder kommen nicht. Und aus.
Etwa 2-mal die Woche kehrt Helmut Wolf hier ein. Manchmal auch öfter.
Ist es besser herzagt, ne? Nein, aber es geht schon. Man trifft sich da halt, ja. Und es sind Leute da, die kennst du schon länger oder ewig oder kurz, keine Ahnung. Ja. In der Früh triffst du Leute, nachher triffst du Leute. Ein paar Idioten gibt es, aber die werden mehr los mit der Zeit. Ja, das frage ich aber die Könnerin, oder was die da überredet. Weil die kennt jeden.
Er geht uns am alle am Arsch jetzt. Gib ihm den Interview. Na, du gehst uns am Arsch. Ganze Zeit, du.
Zu 80% sind die Gäste hier ältere Stammkunden, sagt die Kellnerin. Von 7 Uhr in der Früh bis 2 Uhr Nacht sei das Lokal geöffnet.
Aber theoretisch ist nichts mehr so. Es geht das nicht mehr, leider. Um 12 Uhr, wir sperren schon zu. Es gibt keine Kundschaft um die Uhrzeit. Laut Pandemie und Corona hat sich einige Sachen geändert.
Naja, das war dann ein bisschen zart, weil jeder war daheim, ja. Und irgendwann geht der Plätze schon am Arsch, ja. Da musst du mal raus wieder gehen. Du musst da Sonne sehen oder irgend sowas. Oder Luft kriegen. Sind wir in den Park gegangen, ne? Haben uns dort getroffen, ne? Polizei ist uns am Arsch gegangen, ne? Wir sind Wiener, wir sind Österreicher. Ja? Wir haben alle Ausweise gehabt, außer der Kollege vorher, ne? Der hat gerade mitgehabt. Ne? Aber die haben uns geglaubt, dass er Österreicher ist. Ne? Aber trotzdem, auch in dieser Zeit, in der schweren Zeit, haben wir alle zusammengehalten und wir haben uns getroffen irgendwie. Irgendwie ist es immer gegangen, irgendwas ist gegangen. Und sie getroffen hast und nicht einfach nur versumpert bist. Ne?
Kennengelernt hat sich die eingeschworene Gruppe vor vielen Jahren in einem anderen Lokal in der Gegend. Als das den Betrieb einstellte, wechselte man ins Café Treff, erzählt Helmut Wolf. Er hat hier selbst einmal als Kellner gearbeitet. Jetzt ist er LKW-Fahrer im Langzeitkrankenstand.
Ich habe Burnout und ja, alles. Deswegen fahre ich nicht mehr und habe mich jetzt rausgenommen. Und mache es wie die Kollegin, steige auf meinen Pension zu. Aber ich scheiß drauf, dass ich jetzt noch am Ende scheiß LKW einsteige und mit den ganzen Idioten da gewöhnen muss. Sicher nicht. Ich will nicht mehr ausenden. Deswegen bin ich gern da. Ich muss mit meinen Freunden, die was ich schon jahrelang kenne, in- und auswendig. Ja.
Maiki zum Beispiel. Er sitzt Helmut Wolf gegenüber. Er wird nie vergessen, sagt Maiki, der beim Vornamen bleiben möchte, wie ihn sein Freund Helmut zu einem Fußballmatch der Wiener Viktoria eingeladen hat und sie dort Toni Polster kennengelernt haben.
Ich gehe noch manchmal für ihn oder für sie oder für alle, ja. Andere auf die Bank und ich bin noch mit Paris ab. Ja, ich bin vertrauenswürdig.
Ist er nicht, aber ich weiß nicht, wo er sonst hin soll. Der kommt wieder zurück. Also.
Also auf Maiki ist hundertprozentiger Verlust. Den kann man schicken blind. Ja. Weil wir kennen ihn eben schon sehr lange. Das hat noch immer gut Infos funktioniert, auf, egal ob das geht, ein Geld abheben oder einmal einen kleinen Einkauf zu tätigen. Unser Maiki ist Allroundmann. Er macht das alles. Und den kann man auch sehr gut vertrauen. Er ist sehr vertrauenswürdig. Ganz ein ehrlicher Typ.
Ja, ich bin belebt.
Einige aus der Runde können heute nicht dabei sein, weil sie arbeiten müssen. Andere sind schon verstorben, erzählt Helmut Wolf.
Wir sind schon auf 100.000 Beerdigungen von Leuten, was immer da waren und was uns gefreut haben und wo wir Spaß gehabt haben. Haben wir schon genug hinter uns, ja. Irgendwie schon, gell?
Wir sind schon durch dick und dünn gegangen, wie man sagt, gell? Aber letztendlich, wir halten alle zusammen. Genau, wenn es auf hart geht, dann halten wir alle zusammen.
Und wenn du die Runde jetzt nicht zahlst, dann macht sie, also.
Hallo, vierter Stock. Ich mach den Lift auf, ja?
Zu Besuch im Gleis 21, einem partizipativen Wohnprojekt in Wien-Favoriten. Auf dem Areal eines ehemaligen Verschiebebahnhofs, gleich hinterm Hauptbahnhof, wurde das Haus 2017 in Holzbauweise errichtet. Angrenzend ein großer Park. Die Schienen der Straßenbahn sind begrünt. Rund ums Haus gibt es keinen Verkehr.
Also wir haben auch hier eine Bauweise gewählt mit diesem Laubengang. Das heißt, es gibt kein geschlossenes Stiegenhaus. Also an einem Tag wie heute, ja, friert man ein bisschen, aber gleichzeitig ist es auch eine Möglichkeit, einander zu begegnen und alles grün, trotz November. Ist sehr schön, ein Lebensraum, den wir auch gestalten gemeinsam. Gehen wir mal rauf vielleicht?
2019 zog Florian Heinz im Gleis 21 ein. Er lebt hier mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Bereits in der Planungsphase war er in das Wohnprojekt involviert. Die Mitarbeit aller Bewohnerinnen und Bewohner wird vorausgesetzt.
Genau, jetzt sind wir hier auf unserer Dachterrasse, die wir, wenn es wärmer ist, immer sehr genießen. Also das Schöne ist, wir haben hier, ich glaube, 1200 Quadratmeter Fläche, wo wir auch uns bewusst dafür entschieden haben, das als Gemeinschaftsfläche zu nutzen. Also nicht irgendwelche exklusiven Dachwohnungen hier zu bauen, sondern steht uns allen zur Verfügung. Wir haben hier eine Bibliothek, eine große Küche, einen großen Sitzbereich. Und hinten Sauna und Ruheraum, Yogaraum. Können wir alles gemeinsam nutzen, nutzen wir auch alle.
Um die 70 Personen wohnen in dem Haus, davon etwa 45 Erwachsene und 2 Dutzend Kinder. Florian Heinz sperrt die Tür zur Bibliothek auf.
Mal ganz kurz stören. Das ist die Nastja, meine Nachbarin.
Ja, einfach nicht alleine wohnen wollen. Wir haben uns gewohnt daran, die Leute um uns herum zu haben und wir konnten uns das anders nicht vorstellen. Deswegen sind wir da geblieben. Auch weil die Leute hier so gut zueinander passen, finde ich. Alle tragen dazu bei, dass Sachen erledigt werden und Das ist wirklich sehr spannend, weil es ist auch gemeinsame Arbeit. Es ist nicht nur gemeinsame Feiern oder Wohnen. Wir erledigen ganz viel, weil dieses Haus, dieser Verein macht alles selbst quasi für das Haus.
Gemeinschaft wird nicht nur innerhalb des Hauses gelebt. Mit kulturellen Angeboten will man Begegnungen auch im Grätzl fördern. Ein multifunktioneller Veranstaltungsraum im Erdgeschoss kann auch von Außenstehenden für Konzerte, Seminare oder Filmvorführungen gemietet werden. Das Dorf in die Stadt bringen. Dieser Slogan begleitet das Wohnprojekt, erzählt Florian Heinz in seiner Wohnung.
Wir haben hier eine Kooperation mit der Diakonie im Haus. Wir bieten hier Wohnraum für geflüchtete Menschen, die mit Asylstatus sozusagen Stadtwohnungen brauchen. Und da haben wir hier einige Wohnungen im Haus. Diese Leute leben bei uns mit. Und das Schöne ist, wir haben jetzt gerade eine Familie, sozusagen, die jetzt wirklich so reingewachsen ist, dass sie jetzt nicht mehr in dieser Stadtwohnung leben, sondern tatsächlich auch vollwertige Mitglieder im Verein sind, eine andere Wohnung bezogen haben und hier jetzt voll integriert sind und dauerhaft hier bleiben, was total erfreulich und schön ist. Wir schauen auch, dass wir einander unterstützen, wo es halt geht, wo es notwendig ist. Also das war gerade in der Corona-Pandemie, hat man das ganz stark gespürt. Also wir sind eingezogen und bald darauf war der erste Lockdown. Wir waren zwar dann alle für uns in unseren Familien und haben auch die Gemeinschaftseinrichtungen jeweils allein oder halt nur im Familienverband genutzt. Trotzdem war man nicht allein. Also ich kann mich erinnern, da gab es dann Kochradeln. Also es waren ja ständig irgendwelche Familien in Quarantäne. Selber zwei kleine Kinder und wir waren mehrmals wochenlang da eingesperrt und es ist dreimal am Tag ein Essen vor der Tür gestanden und das war halt total fein und auch eingekauft wurde für uns. Und ja, das war echt eine gute, positive, schöne Erfahrung.
Florian Heinz hat im Haus gute Freunde gefunden. Seine Nachbarn kommen aus Österreich, Spanien, Polen und Ägypten. Man hat versucht, die Diversität unter den Bewohnerinnen zu fördern, sagt er, auch was das Alter betrifft.
Also ich denke da jetzt gerade an unsere Nachbarn, ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, die haben in einer Villa im 19. Bezirk gelebt und die gesagt, ja, das ist super schön und wir können uns leisten, aber wir wollen junge Leute um uns, wir wollen leben. Sind dann aus der Villa weg hierher gezogen, also haben das Projekt auch damals mitgegründet und mitentwickelt. Und für die war das ganz zentral, ja, dieses angebunden sein und leben. Ja. Sie sind sehr tolerant, was den Lärm meiner beiden Buben betrifft, die am Abend immer herumrennen und bin ich sehr dankbar. Also sie haben dieses Leben jetzt und sie kriegen die Kinder auch tatsächlich mit.
Finanziert wird das Wohnprojekt zu einem Drittel aus Eigenmittel der Bewohner, zu zwei Drittel über eine Wohnbauförderung der Stadt Wien und Kredite. In etwa 25 Jahren, wenn alles abbezahlt ist, wird das Haus dem Verein gehören. Die Vereinsmitglieder haben ein Nutzungsrecht. Die Wohnungen gehören den Bewohnerinnen also nicht persönlich. So wollte man Spekulation mit Wohnraum verhindern. Zwei Lastenfahrräder und zwei Autos können von allen genutzt werden.
Wir haben eine Werkstatt und wir haben einen Fitnessraum, wir haben eine Bibliothek. Und all das ist unser Gemeinsames. Und das ist ein total schöner Gedanke. Es ist auch so, dass diese Gemeinschaftsräume, die wir da haben, oder die Infrastruktur, die wir nutzen können, die wird von allen wirklich wertgeschätzt. Ja, also so Vandalismus beispielsweise ist bei uns kein Thema, weil jede, der hier lebt, sieht das irgendwie als seins und schaut drauf. Und das ist eine total wertvolle und schöne Erfahrung eigentlich. Also unser Wohnraum ist viel größer als das hier, unser Lebensraum.
Das Gefühl, allein zu sein und die Suche nach Anschluss begleitet auch manchmal den beruflichen Alltag, etwa wenn man als Einzelunternehmer arbeitet. So ging es Michael Bastiani. Vor einigen Monaten machte er sich als Videograf in Wien selbstständig. Der 31-jährige Vorarlberger produziert Videos für Unternehmen.
Ich glaube, der Anfang, der Initialprozess vom sich selbstständig machen ist, glaube ich, definitiv ein bisschen einsam so. Für mich persönlich war es dann halt so, okay, ich mache mich selbstständig und man sieht es halt im Freundes- und Bekanntenkreis und dann kommt halt schnell mal das Ganze, oh, was, wirklich? Du machst dich selbstständig? Selbst und ständig? Und so ehemalige Arbeitskollegen so, oh, bist du wirklich sicher? Du weißt schon, dass du alles selber machen musst und so. Und da fühlt man sich ein bisschen so, ah, okay, ist es jetzt schon richtig, dass ich diese Intention jetzt in mir habe? Aber mit der Selbstständigkeit dann selber habe ich ganz schnell gemerkt, okay, es war die richtige Entscheidung.
Michael Bastiani besuchte Netzwerkveranstaltungen und fühlte sich dort allein, weil er nicht wusste, wie er auf andere zugehen sollte. Solche Events, sagt er, erinnern ihn an den ersten Schultag, an dem man noch niemanden in der Klasse kennt.
Ich bin eine sehr offene Person, ich bin sehr redefreudig so, ich habe absolut kein Problem damit, mit Leuten zu reden und so etwas, aber ich merke, dass dieses Netzwerken für mich persönlich oft sehr gekünstelt ist. So, wir sind alle so super freundlich und wir verstehen uns, alle 3 Tage schreiben uns, wie es uns geht und so, obwohl es keinen Schwanz interessiert, wie es uns geht eigentlich so. Ich merke in mir einfach so ein bisschen einen Widerstand gegen dieses gekünstelte Netzwerken und so etwas. Ich weiß, es ist notwendig für mein Unternehmen, dass ich so etwas auf einer gewissen Ebene mache und dass ich einfach Netzwerke pflege und alles. Das ist absolut unternehmerisch wichtig, finde ich. Aber die Persönlichkeit muss halt auch dazu passen. Und ich glaube, das muss man sich ein bisschen als Unternehmer antrainieren.
Daheim zu sitzen und darauf zu hoffen, dass er kontaktiert wird, funktioniert nicht, sagt Michael Bastiani. Um persönliche Kontakte zu gewinnen, tourte er mit einem Kollegen und einer Kamera durch die Wiener Kärntnerstraße. Von Geschäft zu Geschäft ziehend, boten sie gratis Werbevideos an. Visitenkarten wurden ausgetauscht. Die meisten Kunden hätten ihm bisher persönliche Weiterempfehlungen gebracht. Um seine Kontakte zu halten, schreibt Michael Bastiani ab und zu kurze Nachrichten à la »Wie geht's?« Der Rest ergibt sich von selbst, wenn sich etwas ergibt, wie er sagt.
Es ist schon überwältigend, das Ganze. Also es ist ja, das ganze Netzwerken ist ja Teil vom Marketing und so. Ich glaube, am Anfang, wenn man mit so vielen Sachen zu tun hat als Unternehmer und so viele verschiedene Bereiche hat, wo sich die eigene Aufmerksamkeit dünn ausstreicht mit der Zeit, dass man sieht, irgendwann kommt man dann wieder realisiert. Es braucht so ein bisschen einen Tritt in den Arsch, dass man sieht, ich muss ja den Leuten noch, oder ich muss ja, du, ich sollte mal vielleicht fragen, wie geht's dir, mal zurückschreiben und das Ganze so, hey, mich gibt's noch, ich hab dich nicht vergessen, so, es war einfach nur anderes Zeug zum Tun und das ist dann, glaube ich, einfach die Challenge, dass man das alles unter einen Hut bringt.
Zurück zum Wohnprojekt Gleis 21 im Wiener Sonnenwendviertel. Die Bewohnerinnen und Bewohner kümmern sich in verschiedenen Arbeitsgruppen um die Instandhaltung, das Finanzielle, die Vermietung von Geschäftsflächen, etwa an ein Café im Erdgeschoss oder die Auswahl neuer Vereinsmitglieder. Florian Heinz war bei der Entwicklung der Website beteiligt, ist für Presseanfragen zuständig, betreut die Sauna und den Wellnessbereich und bewirtschaftet mit einer Gartengruppe die Hochbeete am Dach des Hauses. Die Arbeitsbelastung habe er unterschätzt.
Diese Ressourcen muss man aufbringen. Ja. Wir haben wöchentlich, manchmal sogar täglich Führungen, ja, wo Leute durchs Haus geführt werden in größeren Gruppen. Ist auch nicht immer lustig, wenn man, weiß ich nicht, ich in meinem Arbeitszimmer sitze und von daheim arbeite und dann marschiert eine Gruppe von 20 Leuten vorbei und schaut mal auf den Schreibtisch. Ja. Das ist anstrengend. Ja. Und man merkt, dass jetzt im Laufe der Zeit, also bei uns war es zumindest so, bei mir, ganz am Anfang waren wir halt voll mit Elan dabei. Und jetzt ist halt ein bisschen, seit wir da wohnen, dann der Alltag eingekehrt. Und die Arbeit reißt aber nicht ab. Es ist ganz anders geworden. Also in der Planungsphase haben wir ganz andere Dinge sozusagen im Kopf gehabt. Jetzt ist es halt das Alltägliche, das aber trotzdem aufwendig ist. Ja. Und man muss wirklich gemeinsam drauf schauen. Also das ist auch eine Herausforderung in der Gruppe. Man muss drauf schauen, dass man sich nicht übernimmt, wenn man in so einem Projekt ist. Und man muss da aktiv gegensteuern, was nicht immer leicht ist.
Nicht allein sein wollen, was Menschen gegen ihre gesellschaftliche Vereinzelung unternehmen.
Wir haben hier einen großartigen Raum, um auch unseren Kindern ein Aufwachsen zu ermöglichen. Es ist total schön zu sehen, wie die ganzen Kinder im Haus hier auch eine Gruppe bilden. Also die ziehen oft von Wohnung zu Wohnung. Wir haben jetzt bei uns ein neues Computerspiel und jetzt ist es so, dass Nachmittag dann immer haufenweise die Kinder bei uns sitzen und Computer spielen. Solange wir es halt erlauben und dann ziehen sie weiter. Und also das ist einfach auch total schön zu sehen, wie gerade die Kinder da in dieser Gemeinschaft hier groß werden und viele Bezugspersonen hier haben.
Das war der dritte Teil unserer Themenwoche Alleinsein, ein Zustand und seine Folgen, gestaltet von Georg Pechacker. Den vierten Teil hören Sie morgen in Moment Kulinarium. Dann geht es um den Genuss für mich mit mir, alleine essen. Technik heute Jakob Kainz, Redaktion Matthias Däuble.